Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 57 beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute haben wir mal wieder ein Löwenfunk-Spezial für euch. Zu Gast ist niemand Geringeres als der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes. Herzlich willkommen, Marc Schober.
Guten Morgen, hallo.
Wir freuen uns riesig, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wir haben jede Menge Themen auf dem Zettel und legen deshalb auch direkt los mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Ja, werfen wir zunächst einen Blick zurück auf Sonntag. Wie ich hörte, hast du mitbekommen, dass wir das Heimspiel gegen den BHC unter das Motto Tag der Vielfalt gestellt hatten. Der Schwerpunkt in diesem Jahr lag auf Inklusion. Wir hatten eine Rolli-Mannschaft da, die unter anderem den symbolischen Anwurf gemacht hat. Wie wichtig ist es aus DHB-Sicht, dass sich der Handball in Deutschland auch für solche Themen stark macht?
Erstmal finde ich es ziemlich cool, dass sich die Rhein-Neckar-Löwen mit so einem Thema beschäftigen. Das fällt mir sowieso auf, dass ihr sehr aktiv seid in dem ganzen Social-Media-Umfeld. Deswegen ist mir das auch tatsächlich aufgefallen, bevor wir darüber gesprochen hatten in der Vorbereitung. Wir selbst als Deutsche Handballbund beschäftigen uns natürlich auch mit Themen wie Vielfalt. Das gehört allein zu unserer sozialen Nachhaltigkeit. Es gibt Initiativen für Rollstuhlhandball, es gibt inklusiven Handball. Und das begleiten wir. Das sind tolle Aktionen, wenn man dabei ist und das erleben kann, dann ist das ein tolles Gefühl. Auch wenn es jetzt nicht zu unserem Kernthemen gehört, da gibt es natürlich eigene Verbände, die sich damit beschäftigen, aber wir begleiten die, wir helfen in der Kommunikation, wir unterstützen die.
Im Fanbereich der SAP Arena wurde unter anderem ein Rollstuhlparcours aufgebaut. Auch unsere Chefin, liebe Grüße an dieser Stelle an Jenny, hat sich in einen Rollstuhl gesetzt und sich mal hineingefühlt in die Situation eines Rollstuhlfahrers. Hast du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht?
Auch das habe ich gesehen, musste leicht grinsen, weil es war echt auffällig, dass es echt nicht so einfach war. Also man sah, dass es alles andere als leicht war für Jenny. Grüße zurück. Ich würde mir da auch mal vorstellen, dass ich das auch mal ausprobieren werde bei nächster Gelegenheit, wenn sich die Möglichkeit ergibt, fand ich auch echt beeindruckt.
Vor allem diese Rampe da hochzufahren, ich glaube, dass das für jemanden, der, weil irgendwann trainieren sich dann ja die Oberarme ja auch auf solche Situationen, wenn man das dann langfristig machen muss, muss man ja in dem Fall sagen. Also ich glaube schon, dass das auch sehr, sehr anstrengend wird, oder? Gerade diese Rampe da hoch.
Ja, zumindest sah es so aus, ja.
Ja, absolut. Ich glaube ja, dass diese Verbindung unheimlich wichtig ist, dass man den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Normalos auch aktiv zeigen muss, wie die Welt für Leute aussieht, die mit einem Handicap leben müssen. Als Sportverein hat man die Möglichkeit, viele Leute damit zu erreichen, auch ein Stück weit ja Aufklärung für die Inklusion zu betreiben. Siehst du da allgemein in der Gesellschaft noch ähnlich viel Aufklärungsbedarf?
Ja, da haben wir, glaube ich, noch alle viel zu tun. Wir hatten bei der Weltmeisterschaft 19, hatten wir für Blinde einen extra Kommentar eingerichtet. Auch für Gehörlose gibt es da Möglichkeiten, dass sie Spiele begleiten können, dass sie Fans sein können. Also da gibt es eine ganze Menge Themen, mit denen man sich da beschäftigen kann. Und da gehört es für jeden dazu, für jeden in jedem Unternehmen und natürlich auch in Sportvereinen haben wir da eine Aufgabe und wollen und müssen die erfüllen. Der eine kann das ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Wir können es auch nicht immer, aber deswegen finde ich so Aktionen auch echt gut. Und dass wir dafür Zeit brauchen, wir sind ja alles keine Riesenunternehmen. Ja. Also dass da jeder einen Teil dazu beitragen kann, das finde ich gut. Überfordern dürfen wir uns dabei natürlich auch nicht.
Da muss man ja sagen, ist der Fußball ja, was das angeht, ja super weit. Also es gibt ja in fast jedem Stadion in der ersten und zweiten Bundesliga diese gehörlosen Kommentatoren, das ist Quatsch, diese blinden Reporter, sodass man dann da kleine Kopfhörer aufsetzen kann, dass man da das Spiel geschildert bekommt. Ist das denn was, wo der Handball auch drauf hinarbeiten müsste?
Es gibt einzelne Aktionen und einzelne Initiativen, die das tun und wir bieten dann in solchen Fällen immer Zugänge. Das Thema Inklusion, das ist riesig. Also da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Felder und ich finde es gut, habe ich ja gerade schon gesagt, also wenn einzelne Vereine dort auch einzelne Maßnahmen ergreifen und wir als DHB tun das auch. Wir können nicht alles lösen und wir können in den Bereichen häufig unterstützen, Zugänge schaffen, beispielsweise für Blindenreportagen. Also da gibt es ehrenamtliche Organisationen, die das anbieten und wir bieten dann einfach Zugänge. Und das würde ich den Vereinen auch empfehlen, dass man dann eben solche Blindenreporter heimlässt, dass man die Infrastruktur schafft, dann ist es gar nicht so kompliziert, ohne gleich selbst Anbieter zu sein. Da überfordern wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn wir versuchen, das alles zu lösen. Aber es gibt gute Partner, mit denen man das machen kann. Der Deutsche Rollsportverband beispielsweise bietet Rollstuhlhandball an. Nicht wir selbst als Deutscher Handballbund, sondern da gibt es in Deutschland Organisationen, die das tun. Aber es ist gut, wenn wir Plattformen bieten, wenn wir beispielsweise den Kollegen bei der Kommunikation helfen. Warum sollten wir das nicht tun? Und so kann jeder schon einen Teil dazu beitragen.
Ich habe am Sonntag festgestellt, dass viele Leute in der Arena tatsächlich auch das nicht wussten. Also Rollstuhl-Basketball kennt man so ein bisschen. Das ist ja, die sind auch, glaube ich, schon sehr organisiert. Rollstuhl-Handball war vielen in der Arena sehr, sehr neu. Weshalb wir auch vor dem Interview mit zwei Rollstuhl-Handballern auch ein Video gezeigt haben, das sehr, sehr, sehr aufmerksam verfolgt wurde. Vielleicht ist es wirklich auch nochmal eine Überlegung wert, in irgendeiner Form mal so ein Rollstuhl-Handballspiel auch einfach mal darzustellen. Wobei ich ehrlicherweise nicht genau weiß, ob die wirklich dasselbe Spielfeld an sich nutzen. Weil ich habe da ein bisschen rausgehört, die haben andere Linien. Da dürfen zum Beispiel Spieler und Spielerinnen, die nicht so hart werfen können aufgrund ihrer Behinderung, die dürfen näher ran ans Tor. Hast du dich damit mal befasst, irgendwie, wie die Regeln da so ein bisschen sind?
Nee, die Details kenne ich auch nicht, aber wie gesagt, es gibt einen Kontakt zu den Menschen, die das in Deutschland umsetzen. Die Internationale Handballföderation und die Europäische Handballföderation werden, wenn mich nicht alles täuscht, das weiß ich nicht genau, nächstes oder übernächstes Jahr auch eine gemeinsame Europa- und Weltmeisterschaft erstmalig ausrichten, mit dem langfristigen oder mittelfristigen Ziel, dass man eben dann auch bei den Paralympischen Spielen mit der Sportart Rollstuhlhandball dabei sein kann. Aber Experte bin ich dabei leider nicht.
Gibt es beim DHB denn konkrete Projekte, wo du sagst, ja, das ist mir auch irgendwo ein persönliches Anliegen?
Also in Bezug auf Vielfalt und soziale Nachhaltigkeit ist es erstmal unsere Kernaufgabe, dass wir uns mit dem Thema Entwicklung von Kindern und von jungen Menschen beschäftigen. Also unsere Kernaufgabe, das Ziel des Deutschen Handballbundes ist ja, Handballsport anzubieten. Natürlich auch für Zuschauer, aber in erster Linie ist erstmal für Menschen, die Handball spielen. Für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren im Handball. Also die junge Trainer sind. Solche Menschen wollen wir gewinnen. Das ist schon mal eine unserer Kernaufgaben, Zweck des Deutschen Handballbunds. Also deswegen gibt es uns, deswegen machen wir Handball, weil wir möglichst viele Menschen finden wollen, die den Handballsport betreiben. Und auch das ist schon mal eine sehr, sehr schwierige und wichtige Aufgabe, ja? Möglichst viele Kinder beispielsweise für unseren Sport begeistern zu können und junge Menschen ins Ehrenamt zu bringen. Das ist so unsere Kernaufgabe. Da konzentrieren wir uns drauf und da spielen dann eben auch andere Themen der Vielfaltigkeit eine große Rolle. Mädchen für unseren Sport zu gewinnen, Diversität im Ehrenamt, Kinder mit Migrationshintergrund für unseren Sport zu gewinnen. Wir haben in Deutschland, ich glaube, 25-30% der Menschen haben Migrationshintergrund. Und da sind eine ganze Menge dabei, die noch nie was von Handball gehört haben. Oder sind auch welche dabei, die aus Ländern kommen, in denen Handball auch eine Tradition hat. Und die wollen wir für unseren Sport gewinnen. Wir haben aktuell im Handball einen Migrationsanteil von 8-9%. Also da ist noch Luft nach oben. Also wie du siehst, es gibt eine ganze Menge Themen, die auch mit Vielfalt zu tun hat, die für uns unmittelbar wichtig sind, damit wir unsere Ziele erreichen.
Das Thema, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch ein Thema, das ja leider, das sage ich an dieser Stelle, ist meine Meinung leider, immer wieder auch zu sehr, sehr negativer Berichterstattung führt in einigen Medien, weil man das so ein bisschen ja der Sportart vorwirft, man würde da so wenig für Spieler und Spielerinnen mit Migrationshintergrund tun. Da schwingt ja auch leider immer, wie ich finde, so ein kleiner Vorwurf mit dabei, den ich jetzt hier gar nicht großartig ansprechen möchte. Du wirst wissen, ob ich raus will. Aber es ist das dann auch manchmal schade, dass man das so gar nicht differenziert sieht von den Medien, weil man muss ja eins mal kurz festhalten. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund kommen ja so eher aus dem türkischen Raum vielleicht, aus dem arabischen Raum teilweise. Da muss man auch ehrlich sein, ist Handball einfach absolut also Randsportart ist fast schon übertrieben.
Ja, also wir sind ja hier in einem Podcast, da kann man das ja auch ein bisschen lockerer. Ich würde schon fast sagen, es nervt mich manchmal, dass das nicht differenziert gesehen wird. Das ist bei anderen Themen, ja, in den Medien, aber auch manchmal so. Damit müssen wir also ein bisschen leben und trotzdem unsere Arbeit machen. Weil eins ist klar, es ist eine Herausforderung für unsere Sportart. Wir müssen Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen, weil wir sonst nicht mehr wachsen können oder auch die Mitgliederzahlen nicht stabilisieren können, weil einfach unsere Gesellschaft sich verändert. Und darauf müssen wir natürlich reagieren. Also das eine Herausforderung ist, gar keine Frage. Aber das dann in irgendeine Ecke zu schieben, das ist, ja, da das nervt mich und das ist auch nicht in Ordnung. Das ist auch nicht differenziert zu betrachten. Das ist ja nicht eine Herausforderung des Handballsports, das ist eine Herausforderung des gesamten deutschen Sports mit wenigen Ausnahmen. Ja, es gibt Sportarten, da funktioniert das automatisch aus den von dir genannten Gründen. Die Kollegen im Fußball haben es ein bisschen leichter. Die haben manchmal sogar ein ganz anderes Problem. Manchmal haben die Mannschaften, die nur aus Menschen mit Migrationshintergrund bestehen, das ist auch nicht immer einfach. Auch das kann eine Herausforderung darstellen.
Absolut.
Es ist im Kampfsport etwas einfacher, aber in ganz, ganz vielen anderen Sportarten, Volleyball, Hockey, Tennis, Tischtennis, Handball, Wasserteufel, da haben wir alle so die Herausforderung, dass wir eher so zwischen 8% und 10% Migrationsanteil rumkrapsen. Also das ist eine Herausforderung, die wir im gesamten Sport haben und die wir angehen müssen. Ich gebe mal ein paar Beispiele, was wir tun. Wir haben ganz frisch, arbeiten wir an einer Partnerschaft mit dem türkischen Handballverband, weil wir große Schwierigkeiten haben im Grassroots-Bereich, also im Kindergarten- und Grundschulbereich, Trainer auszubilden. Da helfen wir denen dabei und die helfen uns dabei, dass wir in Deutschland insbesondere Mädchen mit türkischem Hintergrund. Da ist nämlich in der Türkei der Handballsport durchaus beliebt.
Okay.
Die haben auch eine einigermaßen erfolgreiche Frauennationalmannschaft, die zumindest in den Qualifikationswettbewerben immer mitspielt. Mhm. Und die helfen uns in Deutschland, indem sie uns eben helfen, die entsprechenden Verbände in Deutschland anzusprechen, dass wir bei Veranstaltungen, die wir mit unserem Partner umsetzen, auch eben Kinder und türkische Mädchen mit Migrationshintergrund ansprechen. Wir arbeiten an einem Leitfaden. Es gibt auch schon Teile eines Leitfadens, wie man Kinder mit Migrationshintergrund anspricht. Da geht es manchmal um ganz banale Dinge, ne, in der Terminplanung, nicht irgendwie Termine zu legen, an denen dann Feiertage sind in anderen Religionen, mhm, oder indem man bestimmte Speisenangebote macht im Catering. Und wir Handballer sind, glaube ich, bereit, wenn wir es wissen und wenn wir uns damit beschäftigen, dann auch solche Dinge umzusetzen. Ja? Oder wenn wir in die Grundschule gehen, dass wir halt wissen, okay, wenn wir ein Kind mit Migrationshintergrund ansprechen, dann ist immer gut, du nimmst den Freund und vielleicht noch die Freundin oder zwei Freunde mit dazu, dass die nicht alleine in die Gruppe rein müssen. Also das sind so Dinge, bei denen wir unsere Landesverbände, Bezirke, auch Schulen, wir arbeiten an der Bildsprache, dass man nicht immer nur Bilder sieht, auf denen blonde Kinder sind, sondern dass man sieht, dass wir eine Vielfalt haben. Wenn wir aber unsere Frauennationalmannschaft reinschauen und unsere Jugendnationalmannschaften, dann sieht man schon heute, dass da durchaus auch einige Spieler und Spielerinnen mit Migrationshintergrund schon zu finden sind.
Also ich könnte ja diese Berichterstattung auch insofern nachvollziehen, wenn man weiß, es hat Fälle gegeben, wo irgendwelche Kinder oder Menschen mit Migrationshintergrund abgewiesen wurden oder sowas. Aber also wirklich, weil man sie nicht erreicht, weil im Endeffekt ist das ja, wie du schon gerade angedeutet hast, es ist ja irgendwo auch ein eigenes Problem des Handballs, wie du ja schon richtig sagst. Die Gesellschaft verändert sich, wenn man eine Sportart ist, in der man vielleicht bei den Menschen mit Migrationshintergrund nicht ganz so ankommt, weil die sie auch nicht kennen, dann wird das ja irgendwann auch zu einem sehr eigenen Problem, weil man dann einfach einen großen Teil der Bevölkerung einfach nicht erreicht mit seiner Sportart, was sehr, sehr schade ist. Insofern, ja, ich finde es gut, dass du das auch so sagst. Es ist dann wirklich anstrengend. Aber manchmal, wir kennen das mit den Medien, geht es nur darum, die nächste große Headline zu haben. Das kennen wir bei den Löwen ja leider auch. Und nicht mehr wirklich darum, ja, eine Information insofern zu schaffen, dass man über ein Thema vernünftig irgendwo berichtet.
Ja, also wie gesagt, wir bleiben dran an dem Thema, weil es, wie du es gerade geschrieben hast, kann ich nur wiederholen, was für uns ja auch wichtig ist. Und das ist sicher ein Ticken einfacher, wenn wir über Kinder sprechen, die eher aus beispielsweise aus dem Balkan kommen oder einen Migrationshintergrund haben aus dem Balkan. Das ist ja immer die Frage, wie man das definiert, ersten, zweiten Grad, das weiß der Teufel. Also das ist auch noch, kann man sich auch noch geflissentlich drüber schreiben. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil es da auch einen kulturellen Background gibt. Ich bin auch optimistisch, dass wir da sensibilisieren und dass wir in dem Punkt auch vorankommen. Das ist ja wiederum das Positive an dem Ganzen, auch wenn die Nachrichten manchmal schlecht sind oder wenn sie vielleicht überspitzt sind, wenn am Ende dann was passiert und die Handballer darauf aufmerksam werden, und das ist mit Sicherheit passiert. Das schadet nicht, weil ich weiß, und das habt ihr ja auch wieder bei den Rhein-Neckar-Löwen gezeigt, durch das Thema Vielfalt, und weil ich weiß, dass unsere Vereine das eigentlich, es keinen Grund gibt, die wollen Menschen mit aus aller Herkunft ansprechen. Wir Handballer, also Großteil, glaube ich, der Handballer, das sind Menschen, die sehr offen sind, die sehr bodenständig sind, und das passt zu uns Handballern.
Absolut. Vor allen Dingen ist Handball auch, und das ist ja auch die absolute Wahrheit, hinter der ich ja voll und ganz stehe, die geilste Sportart der Welt. Das ist also ich bin ja auch kein Native-Handballer, sage ich ja immer so gerne. Bin auch aus eigentlich mit Fußball aufgewachsen und irgendwann zum Handball dazugekommen. Im Endeffekt sehr neutral dem eingestellt. Handball ist einfach eine super spannende, mega coole Sportart. Und das ist ja im Endeffekt nur das, wenn man das schon hat und das schon weiß, dann ist es das, an die Menschen zu bringen, vielleicht sogar die einfachere Aufgabe. Und ja, deshalb, ich glaube auch, das wird sich in den nächsten Jahren auch in die richtigen Richtungen entwickeln.
Ich bin Native Handballer, deswegen ist es für mich schon logisch, dass es die geilste Sportart ist.
Ja, es ist, muss man einfach so sagen. Ich halte es auch im Übrigen für die attraktivste Fernsehsportart. Weil wenn ich das mal so mit anderen Sportarten vergleiche, beim Fußball sitzt du vielleicht 90 Minuten davor, erlebst ein 0-0 und ja, keine Ahnung, ist dann vielleicht nicht ganz so spannend gewesen. Beim Basketball sind schon auch die Regeln relativ kompliziert, wie ich finde. Und außerdem ist es ja auch noch ein relativ körperloser Sport. So ein bisschen sollte es ja auch zur Sache gehen. Beim Eishockey, glaube ich, erkennen viele den Puck einfach nicht vernünftig. Das ist ja auch eine super tolle Sportart, aber da erkennen viele den Puck einfach im Fernsehen nicht so wirklich. Aber beim Handball, das merkt man dann ja auch immer wieder, wenn die großen Turniere sind, was die Einschaltquoten im Fernsehen angehen, ist einfach die dankbarste Fernsehsportart. Es wird nie langweilig, es fallen immer Tore, es ist eine gesunde Härte drin und vor allen Dingen vielleicht nach Rugby und Co. eine der Sportarten, die am meisten noch Fairplay zu bieten haben. Das gibt's ja nicht mehr so in so vielen Sportarten leider.
Mich treibt die Sportart jetzt mein Leben lang an. Und es ist auch so meine persönliche Vision, dass der Handball dahin kommt, dass wir über den Sport mal das ganze Jahr reden, nicht nur Anfang Januar bei den großen Männerveranstaltungen, sondern auch im Frauensport, der hat es nämlich auch verdient, der ist auch hochattraktiv und auch das ganze Jahr über der Ligenbetrieb, der eben auch hochattraktiv ist und bei dem ich mir auch wünschen würde, dass man dort eine entsprechende Nachfrage generiert, das ganze Jahr über. Das ist so mein persönlicher Wunsch und das möchte ich erreichen. Deswegen arbeite ich an der Stelle, an der ich arbeite, und so vergleichen mit anderen Sportarten, das mache ich im Regelfall nicht, weil ich glaube, insgesamt kann der Sport in Deutschland noch mehr Bedeutung bekommen. Ich glaube, wir können noch viel, viel mehr Kinder gewinnen, die Sport treiben, ob die jetzt Handball spielen oder Basketball, ist am Ende egal. Klar, so viel wie möglich Handball, aber es gibt genug Kinder, die da auf der Straße rumlaufen, die wir zu unserem Sport bringen müssen. Der Sport, der verbindet unglaublich in der Zeit, mit denen wir jetzt gerade leben. Da ist der Sport noch von viel größerer Bedeutung. Ich würde mir wünschen, dass der Sport in unserer Gesellschaft noch mehr an Bedeutung wächst und auch in der Politik noch mehr an Bedeutung wächst und wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir große Sportveranstaltungen bis hin zu Olympischen Spielen wieder, dass es da ein Verständnis gibt in der Gesellschaft, was der Sport da alles bewegen kann. Kann im Regelfall mehr bewegen als viele, viele andere Dinge. Und da möchte ich meinen Teil dazu beitragen im Handball.
Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Vielleicht erklären wir an dieser Stelle mal ganz kurz dein Aufgabengebiet beim DHB. Also um es relativ vereinfacht zu sagen, du machst eigentlich alles bis auf die sportliche Leitung der Nationalmannschaft. Kann man das so sagen oder ist das zu einfach?
Das wäre wahrscheinlich ein Ticken zu einfach. Man kann es so zusammenfassen, ich bin im Prinzip der als Vorstandsvorsitzender oberstes Hauptamt, oberster hauptamtlicher Mitarbeiter beim Deutschen Handballbund. Es gibt über mir noch ein Präsidium, das agiert ähnlich wie ein Aufsichtsrat. Also wenn man sich Unternehmen anschaut oder eine Aktiengesellschaft anschaut oder eine GmbH, da gibt es dort in Gesellschafterversammlungen einen Aufsichtsrat. Das ist unser Präsidium, auch mit dem Präsidenten Andreas Michelmann, der ja auch in der Öffentlichkeit auftaucht, selbstverständlich, der repräsentiert den Verband auch. Und dann gibt es mich eben als Vorstandsvorsitzenden im Vorstandsteam. Das sind vier Kollegen mit mir zusammen und wir sind alle hauptamtlich und ca. 60 Mitarbeiter im Deutschen Handballbund. Und da teilen wir uns die Aufgaben auf. Nach außen tauche ich als Vorstandsvorsitzender eben mit Themen auf, die nicht mit dem Sport zu tun haben. Und der Kollege Axel Kromer taucht mit Themen auf, die mit dem Sport zu tun haben. Aber es gibt noch andere Kollegen, die sich mit Themen wie Finanzen und Recht, mit Marketing, mit Breiten- und Amateursport beschäftigen. Meine Kernaufgaben sind neben der Führung des Verbandes und strategischen Fragestellungen, die Personalentwicklung und die internationalen Veranstaltungen, die wir umsetzen und alles, was mit nationaler und internationaler Sportpolitik zu tun hat. Ja. Also in Berlin, aber auch in Wien oder Basel, in dem eben unsere Verbände sitzen und die politischen Organisationen.
Apropos Nationalmannschaft, das nutze ich jetzt mal ganz kurz, ganz schamlos und mache Werbung. Am 12. Oktober spielt Deutschland nämlich in unserer Löwenhöhle SAP Arena gegen Schweden. Da wird der EHF Euro Cup organisiert. Das ist ein Vorbereitungsturnier auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Darüber sprechen wir später auch noch mal ein kleines bisschen ausführlicher. Aber an dieser Stelle sei schon mal gesagt, merkt euch den Termin. Wir spielen nämlich gegen den Europameister. Das wird Handball vom Allerfeinsten. Und alle Infos zum Vorverkauf gibt's auch zeitnah dann schon auf der Seite www.dhb.de. In Mannheim hatten wir ja schon einige spannende Länderspiele. Ich kann nur empfehlen, sich das anzuschauen. So ein bisschen ärgerlich war ja, das wirst du vielleicht ähnlich sehen, dass ihr habt ja sehr viel Stress gehabt im Januar, um neue Gegner zu finden für die beiden Vorbereitungsspiele. Dann ist es am Ende in der SAP Arena die Schweiz geworden, was natürlich mit Andi Schmid eine ganz besondere Geschichte hervorgezaubert hat. Dass das Spiel allerdings dann nahezu ohne Zuschauer stattfinden muss, das war natürlich schon mega ärgerlich, oder?
Ja, also zurück noch einmal. Ich glaube, es ist am 13.10. das Spiel der Eurocup in Mannheim. Wir hatten gestern einmal drüber geredet. Ich habe mich vorher noch mal informiert. Also der 13.10.
Also ich lobe ja in diesem Podcast immer und immer und immer wieder die überragende Vorarbeit, die die Kollegen redaktionell mir hier reinschreiben ins Briefing. In diesem Fall möchte ich euch auch loben. Ihr seid ein überragendes Team, aber offensichtlich habt ihr da, seid ihr da um einen Tag verrutscht. Ist aber natürlich gar nicht schlimm. Wir sagen es nochmal deutlich, es ist der 13. Oktober. Aber ansonsten war alles richtig. Wir spielen nach wie vor noch in Mannheim gegen Schweden. Richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Zugegebenermaßen wusste ich das gestern auch noch nicht so richtig.
Das ist ja auch noch echt weit hin. Also, wenn wir mal ehrlich sind. Ne?
Das ist noch weit hin. Aber das ist das Gute bei dem Eurocup, weil wir uns ja nicht qualifizieren müssen für die Europameisterschaften, spielen wir statt der Qualifikation den Eurocup. Und da spielen wir dann eben so gegen so Nationen wie Schweden, Spanien und Dänemark. Und das ist natürlich schon echt. Ja, das sind alles tolle Gegner und werden tolle Spiele. Und dann hoffentlich im Oktober gegen Schweden auch vor ausverkaufter Halle. Das war im Januar, du hast es gesagt, der komplette Januar war eine ganz schöne Herausforderung. Und das ging los mit den Spielen. Erst durften wir Zuschauer reinlassen, dann keine. Dann durften wir irgendwie 2000 reinlassen, dann doch nur 1800. Und wir hatten schon Karten verkauft, dann wieder zurückgeben, dann wieder neu verkaufen. Damit ging es schon los. Dann mussten wir plötzlich, weil die Serben ausgefallen sind aufgrund von Corona-Erkrankungen, plötzlich neue Gegner besorgen innerhalb von 2 oder 3 Tagen. Und also wer sich mit sowas schon beschäftigt hat, so eine Organisation von so einer Nationalmannschaft, also das ist alles andere als einfach. Das ist normalerweise Monate vorher organisiert. Und dass die Franzosen bereit waren zu kommen und die Schweizer bereit waren zu kommen, da bin ich ihnen auch sehr, sehr dankbar für, und das alles jetzt, ohne dass sie unsere Notsituation ausgenutzt hätten. Also man braucht sich da nicht vorstellen, dass es da um irgendwelche Riesenkohle geht, die wir da hin und her schieben oder so. Also das ist mitnichten der Fall. Wir haben denen exzellente Reisebedingungen geboten und die natürlich okay mit einer Chartermaschine herfliegen lassen, damit die möglichst schnell da waren. Das war allein schon technisch erforderlich, aber Das war schon echt der Hammer. Und dann die Europameisterschaft dazu, die dann echt auch der Hammer war, organisatorisch und auch mental und in Bezug auf die Entscheidungen, ja, müssen wir jetzt schon abreisen oder bleiben wir noch da? Und was sagen die Clubs, die unsere Spieler freigestellt haben? Und dann die Spieler, die da sich durchgekämpft haben, allerhöchsten Respekt und nach außen den Handball Sport exzellent vertreten haben. Und am Ende, glaube ich, laufen wir aus dieser Europameisterschaft raus, auch mit einem positiven, extrem positiven Gefühl und einer Wahrnehmung außen. Aber währenddessen war das ja womöglich die höchste, größte Herausforderung in meiner beruflichen Karriere. Oder eine der größten.
Es war auf jeden Fall, ja, du sagtest es gerade, erst ging es um die Serben und um ein paar Corona-Fälle, die Frankreich ja dann auch irgendwie schon hatte zwischenzeitlich. Aber wenn man zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, was da auf uns noch so zukommt während der EM, also alle waren irgendwie durch mit dem Thema, fast alle. Und Deutschland hat es dann bei der EM ja so richtig getroffen. Ja, das, was man so ein bisschen nach außen sieht, ist ja ist ja das eine, dass da natürlich viele Spieler zum Einsatz gekommen sind, dass sie das auch gut gemacht haben und Co. Wie stolz bist du aber denn dann auch, wenn du sagst, du bist ja dann auch für die Personalentwicklung zuständig, wie stolz ist man denn dann auch mal auf das Team hinter dem Team? Also speziell, ich blicke da ja auch so ein bisschen hinter die Kulissen, speziell die Menschen, die dann dafür verantwortlich sind, dass dann in Nachtschichten Trikots beflockt werden, irgendwelche Trainingsklamotten noch besorgt werden. Ich weiß, dass bei euch auch Mitarbeiter aus dem Vertrieb und Co. mit Sporttaschen dann losgereist sind, um den Spielern noch Sachen nachzubringen und so. Wie stolz ist man am Ende auch wirklich auf das Team hinter dem Team, das ja wirklich auch ja fast unmenschliche Arbeit geleistet hat?
Ja, sehr stolz. Ich auf der einen Seite sage ich immer, es ist für mich persönlich ein Privileg, dass ich in meiner Sportart arbeiten darf und für die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten und ja häufig ja auch in den Vereinen arbeiten. Es ist so eine Art Privileg, im Sport arbeiten zu dürfen. Das muss man schon auch ausstellen. Und das geben aber die Mitarbeiter dann und bei uns alle, die bei uns arbeiten, auch wieder zurück. Und das merkt man dann an solchen Aktionen, wo man wirklich sieht, alle greifen an und arbeiten und lösen Herausforderungen. Das ist eins meiner Lieblingsworte. Ja. Ja. Da müssen wir das lösen, dann wird gelöst und dann haben wir eben Gegner besorgt. Und auch da ging es ja schon los, ja, mit den Franzosen. Ja, dann hast du plötzlich völlig neue Aufstellungen, du hast ein Hallenheft, du hast Einlaufszenarien, die verändert werden. Also da gibt es ja tausend Baustellen, an denen man arbeitet. Bei der Euro, du hast es angesprochen, haben wir es geschafft, dass wir unsere Spieler alle beflockte Trikots hatten. Das war alles andere als eine einfache Herausforderung. Wir hatten am Ende 41 Mitglieder in unserem Kader, in dem wir normalerweise zwischen 26 und 28 hatten. Also da hat unser Team im Hintergrund viel geleistet. Das war wirklich exzellent. Und wenn es dann rum ist und man es dann erreicht hat, ist es auch immer ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man dann Zeit gemeinsam verbringen kann und sehen kann, was man gemeinsam geschafft hat. Und da hat uns die Pandemie, macht uns die Arbeit dann nicht leichter oder hat sie uns nicht leichter gemacht, weil wir schon im Sport stark davon leben, dass wir einen großen Zusammenhalt haben, dass wir gemeinsame Events erleben und dass wir gemeinsam solche Erlebnisse haben. Und wenn man dann bei dem Olympia-Qualifikationsturnier in vier Zonen arbeitet und die Mitarbeiter gar nicht mehr zusammenarbeiten können, dann fehlt schon was. Und das wünsche ich mir auch zurück, dass wir wieder diese Gemeinsamkeit leben können, die uns antreibt in unserem Job. Also auch mir persönlich. Ich mache den Job immer noch deswegen gerne, weil ich mit den Menschen gerne zusammen bin. Und das bezieht sich auf unsere Mitarbeiter hier, auch auf meine Gremienmitglieder, auch auf die, ich freue mich auf die Landesligaspiele, genauso wie auf ein Bundesligaspiel. Das ist einfach, das macht am meisten Spaß, mit den Menschen zusammen zu sein. Und das kriegen wir hoffentlich bald wieder hin. Wird ja jetzt gerade wieder mehr.
Bist du denn dann auch bei den Auswärtsspielen, bei den Auswärtsländerspielen mit dabei? Also jetzt ganz konkret, warst du auch mit auf den Färöerinseln?
Auf den Färöerinseln war mein Kollege Benjamin Chaton dabei. Also es ist auf jeden Fall immer jemand von uns dabei aus dem Vorstand. Das ist klar. Im Regelfall ist Axel Kromer immer dabei. Und dann bin ich häufig auch bei den Auswärtsspielen dabei, nicht immer, weil wir haben ja auch Frauennationalmannschaften und erfolgreiche Jugendnationalmannschaften. Also das teilen wir uns dann so ein bisschen auf.
Aber Färöer wäre doch bestimmt auch was gewesen, was dich mal gereizt hätte, oder?
Das hätte mich privat sehr gereizt. Mein Kollege Timo Oliver Kalle spricht immer von sogenannten Länderpunkten. Also wenn man da schon noch nie war, dann bekommt man einen neuen Länderpunkt. Aber da trennt man dann doch zwischen privat und beruflich, weil es ist auf der einen Seite, wie gesagt, ein Privileg und ich habe mein Hobby zum Beruf machen können, aber es ist natürlich trotzdem auch mein Job. Und wenn mich nicht alles täuscht, war es das Osterwochenende.
Ja.
Dann gibt es eben auch ein Privatleben, Kinder, Familie. Und das muss man abwägen und dann Entscheidungen treffen. Und das sage ich auch ganz ehrlich, ich brauche keinen Länderpunkt in einem Land. Wenn ich reise, dann reise ich mit meiner Familie. Das ist dann privat im Urlaub und nicht geschäftlich. Also es ist mal ganz nett, wenn man auch im Ausland Termine hat und man kommt auch rum in dem Job, aber das ist keine Motivation für mich, den Job zu machen. Da ist für mich dann das Privatleben zu wichtig. Und wenn ich wieder abreisen kann oder einen Termin vor Ort nicht wahrnehmen muss, im Ausland oder auch in Deutschland, dann mache ich das nicht.
Wenn man so extrem viel unterwegs ist, bei mir ist es ja ähnlich, nicht international, aber trotzdem auch, dann ist man auch einfach mal froh, wenn man nicht unterwegs ist. Das ist einfach so. Aber klar, Färöer, muss ich schon ehrlich sagen, das ist auch so eine Destination, die bei mir jetzt vor allen Dingen durch dieses Länderspiel so ein bisschen auch mal auf die Liste gerückt ist, weil man befasst sich dann ja erst mit solchen Ländern, die man ja vorher, natürlich weiß man, dass es das gibt, aber man hat es ja nie so auf dem Schirm gehabt. Ich erinnere mich auch noch an diese schöne Geschichte von Alfred Gislason, der dann von früher erzählt hat, wie sie mit Tusem Essen bei einem EHF-Spiel dort hängen geblieben sind über 3 Tage und er hat dann relativ offen erzählt, dass sie sich dann da 3 Tage die Party gegeben haben. Also Färöer muss schon was ganz, ganz Besonderes sein. Also das ist auf jeden Fall durch dieses Länderspiel bei mir mal auf so eine Liste gerückt, wo man auf jeden Fall dann privat mal hinfahren sollte. Aber so Gruppenauslosungen und Co., das sind dann aber natürlich die Termine, die dann als Pflichttermine für dich gelten, oder?
Zum Beispiel hatten wir bei den Frauen letzte Woche in Slowenien, in Ljubljana, da war ich dabei. Klar, solche Termine, die nehme ich wahr und habe auch eine ganze Menge Freunde inzwischen im internationalen Umfeld und Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite. Und wenn ich nach Färöer, wenn ich da hinreisen würde privat, dann würde ich auch den Kollegen dort anrufen und mir von dem die Insel nochmal zeigen lassen. Das sind schon tolle Erlebnisse, insbesondere da auch im internationalen Umfeld mit Menschen umzugehen. Ist spannend, auch da wieder in der jetzigen Situation mit dem Krieg in der Ukraine und ich kenne echt 5, 6 Menschen, die im russischen Verband arbeiten, ganz komisches Gefühl, mit den Menschen nicht mehr so kommunizieren zu können wie vorher, trotzdem zu zeigen, dass man Freund ist und Freund bleibt irgendwie. Das sind so Herausforderungen und Erlebnisse, die der Job mit sich bringt.
Ja, das ist... das ist natürlich eine Situation. Dadurch ist es ja auch überhaupt erst zu dieser Begegnung mit den Färöerinseln gekommen. Es hätte ja eigentlich vorher einen Playoff-Spiel gegeben zwischen Färöer und Weißrussland. Und wahrscheinlich hätten die Färöerinseln diese Playoff-Runde nicht überstanden. Also das stelle ich jetzt mal so, das behaupte ich jetzt mal so. Ich fand es ehrlicherweise eine ganz schöne Situation, die Mannschaft dann auch in Kiel einfach mal kennenzulernen. Ich fand sie auch stärker als gedacht. Wie hast du es empfunden?
Ja, die waren hochmotiviert und am Ende muss man aber sagen, waren die Ergebnisse ja dann doch deutlich. Ja? Und das ist ja dann das Entscheidende. Ich fand die Spiele spannend. Die Kollegen, die dort waren, haben auch gesagt, dass die Stimmung in der Halle echt gut war. Das kam, glaube ich, auch im Fernseher so rüber. Und ich finde es gut, dass wir in Europa inzwischen eben viele Nationen haben, auch mit 24 Mannschaften, die Europameisterschaften spielen zukünftig. Das ist schon begründet. Wir werden auch die Jugend-Europameisterschaften zukünftig mit 24 Mannschaften spielen, weil wir einfach viel mehr Nationen haben, die auch mitspielen können. Und das ist eine gute Entwicklung für den Handballsport. Wir brauchen viele Nationen, die Handball spielen, damit wir in Europa stark sind und perspektivisch natürlich auch in der Welt möglichst viele Nationen haben, in denen Handball gespielt wird.
Das war jetzt mal die erste Kategorie. Was sonst noch so die wichtigsten Aufgabenfelder eines DHB-Vorstandsvorsitzenden sind, das hören wir gleich nach einer minimalen kurzen Pause.
Löwen privat.
An dieser Stelle werfen wir mal einen genauen Blick auf die Biografie unserer Gäste. Wenn sie wie du zum ersten Mal bei uns sind, du bist gebürtiger Schwabe. Du kommst aus Bietigheim-Bissingen. Das heißt auch Fußballfan, VfB oder nur Handball?
Ja, also so früher hat mich der VfB Stuttgart schon interessiert. Jetzt lebe ich ja im Ruhrgebiet und das schon seit 17 Jahren. Und da hat es mich dann schon etwas zum BVB gezogen, weil die einfach einen attraktiven Fußball spielen. Aber so in meiner Jugend, da war auch schon Handball ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und da ich aus einem Verein komme, der TV Möglingen damals in der Regionalliga, heute Dritte Liga spielt. Bei den Frauen habe ich mir auch viel Frauenhandball angesehen und war viel unterwegs, um mir Spiele anzuschauen.
Das heißt, du guckst jetzt hauptsächlich BVB-Spiele und bist jetzt BVB-Sympathisant, oder?
Im Fußball kann man das so
Das ist ja der erste, das ist ja der erste Podcast, den ich nach 40 Minuten abbreche.
Das tut mir furchtbar leid. Ich sitze hier mit Blick aufs Stadion und da ist es echt schwer. Wir haben auch tatsächlich Kollegen, die hier für den anderen Verein sind. Die setzen wir dann auch mit Absicht mit Blick zu dem Stadion. Nee, aber eher so richtig. Also ich bin jetzt Sympathisant, kann man sagen.
Ja, Fan. So ein bisschen Spaß muss ja sein. Ich bin ja sehr, sehr beseelt, was das angeht, weil ja jetzt mit Joel Bierlehm endlich Unterstützung gekommen ist, weil bisher stand ich ja mit meiner Schalke-Leidenschaft hier wirklich komplett alleine auf weiter Flur. Aber mit Joel Bierlehm habe ich jetzt endlich Unterstützung im Löwenlager. Da freue ich mich sehr drüber. Du hast ja im Endeffekt genau
die Karriere zum Aufstieg.
Ja, war auch, ich war mit im Stadion, es war legendär, muss man sagen. Also es sind einfach dann auch Emotionen, die nur der Sport so hervorbringen kann. Das ist ja auch das, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast. Da ist es dann ja auch fast egal, welche Form von Ball, Puck oder Ähnlichem da bewegt wird auf dem Spielfeld. Ich glaube, diese positiv geladenen Emotionen gibt es halt einfach nur im Sport.
Genau.
Du hast ja praktisch den umgekehrten Weg so ein bisschen gemacht als ich. Bei mir war es ja umgekehrt. Ich habe 20 Jahre im Ruhrgebiet gelebt, bin dort aufgewachsen und wohne jetzt im sonnigen Südwesten und würde hier nicht mehr wegziehen, weil es mir sehr gefällt. Wie ist das denn bei dir? Bist du mittlerweile so im Ruhrgebiet verwurzelt, dass du dir da auch vorstellen kannst, da zu bleiben? Oder geht's, wenn das irgendwann beruflich sich anders entwickeln würde, auf jeden Fall direkt wieder zurück ins Schwäbische?
Nee, also ich kann mir sehr gut vorstellen, hier zu bleiben. Meine Kinder sind hier geboren und die haben hier Freundschaften und die sind hier zu Hause. Die sind jetzt beide so im Teenageralter. Da würde ich die auch nicht nochmal umsetzen wollen. Wenn die dann ausziehen, dann weiß ich nicht, ob ich auf ewig hier wohnen bleiben müsste. Aber grundsätzlich fühlen wir uns extrem wohl hier. Das Ruhrgebiet ist deutlich grüner, als man glaubt. Es bietet auf einem relativ kleinen Raum alles, was man braucht. Hier leben viele Menschen. Es gibt unglaublich viele kulturelle Angebote. Es gibt viel zu sehen. Es gibt schöne Städte. Also ich bin in einer halben Stunde in Düsseldorf oder in 40 Minuten in Köln. Ich bin in Essen. Es ist eine schöne Stadt. Nicht nur an der Ruhr unten, sondern auch gibt es schöne Ecken, wo man gut essen gehen kann, wo es auch vielleicht so ein bisschen alternative Angebote gibt, Bochum. Also gibt es einfach total nette Ecken. Und es ist gerade im Süden des Ruhrgebiets, in dem ich lebe, sehr, sehr grün, hügelig. Also es gefällt uns wirklich gefällt uns wirklich sehr gut.
Ja, wenn man quasi aus dem Schwäbischen in Richtung Ruhrgebiet zieht, dann könnte ich mir auch vorstellen, ist die Sprachbarriere auch nicht so hoch wie umgekehrt.
Das vermute ich auch. Also man hört es mir nach wie vor an, dass ich Schwäbisch spreche, aber die Westfalen hier, die haben schon auch einen ganz besonderen Slang und verwenden auch ein paar Begriffe und Worte, die man nicht sofort versteht. Aber da habe ich mich dran gewöhnt. Die Menschen hier sind extrem offen, das muss man auch sagen. Das ist schon anders in Stuttgart und wo ich groß geworden bin. Da herrscht hier schon mehr Offenheit. Ich mache das immer an einem Beispiel. Klar, wenn man in den Biergarten geht und es ist ein Tisch frei hier im Ruhrgebiet und es hat aber an einem anderen Tisch auch noch Platz, dann neigt man dazu, sich an den Tisch zu setzen, an dem schon Leute sitzen. Und das ist zum Beispiel in Stuttgart und Umgebung irgendwie anders. Dann nimmt man den freien Tisch. Also man kommt mit den Menschen um sich herum ins Gespräch und das ist dann eine total schöne Eigenschaft der Westfalen.
Das finde ich auch. Also es ist hier auch, also ich finde es im Südwestlichen, im Badischen, also hat man ja auch so seine Vorstellungen, wenn man irgendwo hinkommt. Und ich hatte auch gedacht, okay, vielleicht sind die Badener ein bisschen engstirniger vielleicht nicht ganz so offen. Da muss ich sagen, war gar nicht so. Aber tatsächlich, ich bin dann hier auch sofort in einen Fußballverein eingetreten, weil man ja auch dann Kontakte will. Und klar, Vereinssport ist dann natürlich die beste Möglichkeit, direkt ein paar Freunde zu finden. Und der Trainer hat dann sonntags morgens die erste Ansage gemacht, wer wie wo was spielen soll. Und ich sage dir ganz ehrlich, Marc, ich wusste überhaupt nicht, was ich auf diesem Platz machen sollte, weil ich ihn einfach nicht verstanden habe. Also das war ein Gefühl, da hat er eine andere Sprache gesprochen. Ich musste dann erstmal ein paar Wochen lang Vokabeln lernen. Was, wie, wo, warum, wer jetzt hebt und nicht hebt. Also es war wirklich, ich hatte so meine Schwierigkeiten. Die habe ich auch ein wenig unterschätzt. Aber mittlerweile verstehe ich auch Badisch. Ist das denn bei dir genauso wie bei mir? Also wenn ich zurück ins Ruhrgebiet komme, dann merke ich, dass ich vielleicht 10, 15 Minuten Anpassungszeit brauche und dann ist das Dat und Wat wieder da, wie es früher war. Wenn du zurück ins Schwäbische kommst, dann ist direkt wieder Dialekt angesagt oder bleibst du dann im Hochdeutschen?
Ja, das ist so typischerweise. Ja, die mich schon länger nicht mehr gesehen haben, sagen, ich soll mal Schwäbisch reden oder schwätzen und andersrum, wenn ich dann wieder zurückkomme ins Ruhrgebiet, dann hören die auch wieder, dass ich etwas mehr schwäbel. Das ist schon so, meine Frau ist auch Schwäbin, also von daher verlieren wir den Dialekt zu Hause nicht. Hin und wieder müssen wir uns von unseren Söhnen dann blöde Sprüche anhören, wenn sie nicht zu verstehen sind oder wenn wir mal wieder anständig reden.
Ja, die kennen das natürlich nicht so richtig. Kann man sagen, dass du ein Organisationstalent bist?
Ich glaube, das ist eine große Fähigkeit, Fertigkeit, das ist neben dem Thema der Sozialkompetenzen ein zweiter wichtiger Faktor. Und der dritte wichtige Faktor ist vielleicht ein Fachwissen. Ich habe mir immer versucht, ein hohes Fachwissen anzueignen. Und in einem Studium beispielsweise eben die Sachen, die ich da gelernt habe, auch wirklich mitzunehmen und zu verstehen. Und dann glaube ich auch, dass ich die anwende, Organisationstalent und dann die Fähigkeit, mit Menschen kommunizieren zu können, zu erkennen, wenn es irgendwo Befindlichkeiten gibt und darauf dann einzugehen. Das sind Erfolgsfaktoren, um in unserem Job im Sportmanagement und in so einem Verband wirklich arbeiten zu können. Ein Verband ist ein sehr politisches Konstrukt. Wir sind so ähnlich wie Parteien organisiert. Wir haben eine demokratische Struktur, wir haben eine föderale Struktur. Da muss man viele mitnehmen, da muss man Entscheidungsprozesse vorbereiten, um dann zu guten Ergebnissen zu kommen, die demokratisch sind. Und da braucht man solche Fähigkeiten. Also Organisationstalent alleine reicht nicht aus.
Ist das in so ein bisschen die größte Herausforderung beim DHB, dass man allen Interessengruppen gerecht wird?
Ja, das ist eine sehr große Herausforderung. Der Verband ist auch groß, also nicht nur die Mitarbeiter, die hier arbeiten, sondern wir haben noch etwa 200 ehrenamtliche Mitarbeiter und dann eben Landesverbände, Ligen, Bundesliga-Clubs, alle mit eigenen Interessen. verständlichen Interessen. Und das ist eine Aufgabe, das zu moderieren und dann eben zu Ergebnissen zu kommen. Ich muss sagen, was das sehr Positive ist, auch hier schlägt schlagen die Eigenschaften der Handballer durch. Ja? Also Handballer arbeiten mit offenem Visier. Handballer sind, wie gesagt, bodenständig, die sind authentisch, die sind Kämpfertypen. So wie wir auf dem Spielfeld sind, so sind wir auch beispielsweise in irgendwelchen Kommissionen oder Gremiensitzungen. Ja? Also da geht es zur Sache, aber wir freuen uns auch alle drauf, anschließend ein Bier zu trinken. Ja, also das ist so ähnlich wie in so einer Mannschaft, geht es auch bei uns dann irgendwie zu. Das liebe ich total an dem Sport und das will ich auch nicht verlieren. Deswegen sage ich auch immer, wir sind ein Verband, wir müssen professionell arbeiten, wir müssen vielleicht auch unternehmerisch arbeiten, wir müssen auch wirtschaftlich sein, aber wir müssen Verband bleiben und wir müssen Handballverband bleiben. Und damit wir diese Eigenschaften auch weiter leben und bisher gelingt es echt gut.
Spielst du denn auch selber noch oder bist du jetzt nur noch Funktionär praktisch?
Ich spiele selber noch Tennis regelmäßig. Okay. Und es gibt tatsächlich eine Spielform, die heißt Five-a-Side-Handball. Da kann ich auch ein bisschen Werbung dafür machen.
Okay.
Das ist eine Spielform, die setzen wir ein. Die haben wir aus Dänemark kopiert. Die haben die zum ersten Mal gespielt. Das ist, kann man sagen, so eine Art Beachhandball in der Halle, ohne Körperkontakt. Also man darf nicht faulen, man darf nur blocken, sich in den Weg stellen. Man wirft mit einem weicheren Ball, mit dem man nicht prellen kann und spielt immer in Überzahl. Und das ist eine gute Spielform sowohl für den Schulhandball, weil man es einfach nicht wehtut, als auch für die Zielgruppe Ü40, zu der Zielgruppe gehöre ich. Und wir haben das hier schon mit unseren Mitarbeitern gespielt. Wir haben das schon gespielt mit den Generalsekretärskollegen bei der Europäischen Handballföderation. Ich habe es noch 2-3 Mal in anderen Gruppen, einmal mit bei den Elternturnier im Verein gespielt. Das ist eine Möglichkeit, mit der man tatsächlich Handball spielen kann, wie früher. Also ich habe mich so gefühlt, als ob ich auf dem Platz stehe und 25 bin, obwohl es natürlich deutlich langsamer war und zuschauen will, soll dann das, also zuschauen, sehen will das auch keiner. Aber es hat total Spaß gemacht und das versuchen wir gerade zu etablieren. Mit dem Handballverband Niedersachsen gibt es ein gemeinsames Projekt, um eben gerade diese Zielgruppe der Ü40-Jährigen auch wieder an unseren Sport zu binden, weil da verlieren wir häufig Menschen, die wir eigentlich auch bräuchten für ein Traineramt oder für einen Vorstand in einem Verein. Und da bietet dieses Five-Side-Handball echt eine Möglichkeit.
Interessant. Ich habe tatsächlich gerade mal den Flyer offen gemacht, der bei euch auf der Homepage auf dhb.de zu finden ist. Ich höre zum ersten Mal davon. Ich kenne das, habe das bisher noch nicht gekannt und finde das aber gut. Mir ist schon aufgefallen, durchaus mit meinem Blick auch in andere Sportarten, ist es schon so, dass die alten Fußballlegenden auch immer noch irgendwo spielen, in irgendeiner alte Herrenmannschaft, in irgendeiner Traditionsmannschaft. Und das findet man beim Handball relativ selten. Also ich stelle die Frage immer mal wieder, wenn ich mit jemandem mich unterhalte, so wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Martin Strobel war so ein Beispiel. Das findet man nicht so oft. Und da geht es immer auch um die Körperlichkeit. Das kann ja tatsächlich eine Lösung sein dafür, oder?
Genau, also wir sind ja jetzt gerade ja zufällig drauf gekommen und schön, dass ich das dann auch nochmal platzieren kann und dass du es auch gleich auf unserer Website findest. Wie du siehst, versuchen wir unseren Job zu machen und dazu gehört eben, dass wir auch dieser Zielgruppe ein Angebot machen. Also alles andere als leicht ist zu kommunizieren. Du musst es dann irgendwie vertreiben, du musst es kommunizieren, du musst es in die Vereine bringen, dort musst du sich dann etablieren. Das ist ein Weg, den man da gehen muss, aber wir versuchen, den zu gehen. Und ich bin überzeugt davon, dass das echt eine gute Lösung ist. Wie gesagt, ich habe es dann selber ausprobiert. Wenn das langweilig gewesen wäre oder irgendwie ja, blöd, dann hätten wir das auch wieder von der Agenda genommen. Aber alle, die da mitgespielt haben, übrigens auch hier, wir haben es mit unserer Geschäftsstelle gespielt, auch mit einer ganzen Menge Menschen, die noch nie Handball gespielt haben, auch das funktioniert. Und auch so ein paar Alt-Internationale, ich glaube, Smöre, also Sören Christophsen hat schon mal mitgespielt bei einem Turnier. Der Axel Kromer durfte auch mitspielen, weil als wir hier in der Geschäftsstelle gespielt haben, hat das Turnier unglücklicherweise auch gewonnen. Das hätte natürlich nicht passieren dürfen. Ja. Obwohl man dort keinen Schiedsrichter hat. Ja, und man zählt selbst. Axel hat natürlich immer so gezählt, dass die in Führung waren, vermute ich zumindest. Also es geht auch darum, natürlich einfach Zeit miteinander zu verbringen und anschließend dann auch vielleicht in der Kabine die Erlebnisse zu haben, die man eben früher auch mit seiner Mannschaft hatte. Dieses soziale Umfeld und Zeit mit Menschen zu teilen im Verein nach der Pandemie, glaube ich, dass das ein Wachstumsfeld ist. Also ich sehne mich danach und ich habe auch das Gefühl, dass sowohl Eltern für ihre Kinder das Wichtige erachten und auch Handballer wieder zurückkommen. Wir haben eine ganze Menge Mitglieder verloren, aber wir gewinnen auch neue dazu, weil es einfach eine tolle Sache ist, die wir Vereine anbieten, nämlich Räume zu schaffen und Begegnungen zu ermöglichen.
Interessant ist, es gibt keinen festen Torhüter, Torhüterin. Das heißt, jeder Spieler oder Spielerin kann diese Rolle in der Defensive übernehmen. Der flache Gag sei mir kurz erlaubt. Das heißt, letzter Mann macht Hand.
Im Prinzip ist es genau so. Und ich sage, ich bin da relativ häufig, ich stehe relativ gerne ins Tor dann auch. Macht echt Spaß und da war ich gar nicht so schlecht in den letzten Spielen. Und du ist eben im Prinzip wie beim Beachhandball, du gehst an der Seite raus und es kann ein anderer rein. Und wenn dann da mal 6 auf dem Feld stehen statt 5, es gibt keinen Schiedsrichter, das ist völlig egal. Und ob einer im Kreis tritt oder nicht, das entscheidet man auch im Verbund. Und das funktioniert erstaunlich gut, weil die Leute einfach Spaß haben wollten. Also es geht um Spaß.
Interessant. Also ein Höhepunkt, Five-a-Side-Handball, finde ich absolut cool. Finde ich auch gut, dass ihr das dann noch ein bisschen mehr reintragt, weil das vielleicht ja wirklich für den einen oder anderen, wie du schon gesagt hast, Altinternationalen vielleicht auch eine Lösung sein kann, einfach dem Sport noch ein bisschen verbunden zu bleiben. Weil eins ist natürlich auch klar, Handball ist schon eine Sportart, die natürlich durch die Körperlichkeit schon Kräfte zehrt. Also wer da 20 Jahre beispielsweise als Profi die Knochen hingehalten hat, dass der dann da vielleicht nicht mehr so viel Bock drauf hat, das ist ja auch nachvollziehbar. Ihr habt ordentlich was vor, der deutsche Handball hat ordentlich was vor. Der Begriff Jahrzehnt des Handballs ist jetzt sehr etabliert mittlerweile. Was genau ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass wir die Ausrichtung von internationalen Turnieren als eins unserer Kernstrategien definiert haben, um eben für den Handball Aufmerksamkeit zu erreichen und gesellschaftlich relevant zu werden. Ich habe ja vorher von meiner eigenen Vision gesprochen, den Handball in Deutschland gesellschaftlich relevant zu machen, ist die Vision des DHB. Und da helfen eben Großveranstaltungen. Und im Jahrzehnt des Handballs machen wir eine Junioren-WM nächstes Jahr im Juni. Wir werden die Europameisterschaft 2024 der Männer in Deutschland durchführen. Wir werden 2025 mit Niederlanden eine Frauen-WM umsetzen und 2027 eine Männerweltmeisterschaft in Deutschland haben. Und wie an der Perlenkette aufgereiht, sprechen wir eben da vom Jahrzehnt des Handballs mit diesen großen Events, die wir umsetzen und die wir dann natürlich auch entsprechend begleiten mit Maßnahmen, um mehr Fans zu gewinnen und mehr Handballer und Handballerinnen.
Ein Höhepunkt wird ja sicherlich jetzt nicht ganz chronologisch, aber die WM 2027, wahrscheinlich kein Zufall, aber genau 20 Jahre nach dem Wintermärchen, dem Titel im eigenen Land. Glaubst du, dass das Jahrzehnt des Handballs dafür sorgen kann, dass es eine ähnliche Euphorie wie damals geben kann? Und wie wichtig ist es auch für eine Sportart, die ja schon auch im Schatten des Fußballs steht?
Das glaube ich nicht nur, das weiß ich auch aufgrund der Zahlen, die wir aus den Vorjahren und erhoben haben. Das ist also quasi, wenn man so will, nachgewiesen. Wir haben immer dann, wenn wir in Deutschland Veranstaltungen umgesetzt haben, internationale Veranstaltungen organisiert haben und dann auch noch sportlich erfolgreich waren, haben wir die meisten Menschen für unsere Sportart interessieren können. Auch im Übrigen, wenn wir sportlich erfolgreich waren und das nicht in Deutschland stattgefunden hat, dann funktioniert das auch. Dann konnten wir neue Mitglieder gewinnen, dann konnten wir neue Ehrenamtliche gewinnen, dann hatten wir einen Zulauf in die Vereine, dann hatten wir mehr Zuschauer in den Bundesliga-Vereinen, also auch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Dann haben wir höhere Fernsehgelder generiert Das heißt, das ist definitiv so, dass das ein Katalysator ist, wenn wir internationale Veranstaltungen durchführen und dann auch noch sportlich erfolgreich sind. Das ist natürlich das Beste. Wir dürfen uns aber auch nicht auf den internationalen Veranstaltungen ausruhen, sondern wir müssen natürlich parallel dazu auch unsere Vereine stark machen, unsere Landesverbände stark machen, Angebote schaffen, wie wir in Schulen gehen, Angebote schaffen, da haben wir ja heute schon drüber geredet, ja, also Five-Side-Handball kommunizieren. Wir müssen Lösungen schaffen, wie man Kinder mit Migrationshintergrund dann auch aufnehmen kann in so einem Verein. Das ist klar, das gehört auch alles dazu. Also es ist nicht nur die Aufgabe des Deutschen Handballbunds und letztlich gehören wir alle zu unserer Handballsportart, sondern da muss dann jeder seinen Teil dazu beitragen und versuchen dann auch diese Veranstaltungen zu nutzen. Die Europameisterschaft wird das nächste Highlight sein, jetzt erstmal 24, und da sind wir auch in Mannheim. Und da ist es dann auch wichtig, eben, dass der Verband, der da drum arbeitet, also der Badische Handballverband und die Rhein-Neckar-Löwen natürlich beispielsweise ihrer Rolle gerecht werden, oder Friesenheim und Leutershausen und die Vereine, die da drum arbeiten, das sind die großen Vereine, aber auch die kleinen Vereine, die müssen die Chance dann eben gemeinsam mit uns nutzen.
Mannheim, da seid ihr schon auch gerne, das stellt man fest, wenn man in den letzten Jahren mal so auf den Plan guckt für Länderspiele. Was macht den Standort Mannheim für Länderspiele und für so Turniere aus für dich?
Also zunächst mal ist die Halle wirklich, also ich muss vorsichtig, was man für Begriffe verwenden darf in so einem Podcast, ja. Also die ist einfach echt geil, die ist wirklich toll, die bietet eine perfekte Infrastruktur. Das geht los von der Erreichbarkeit über die VIP-Bereiche, dann die Nähe der Zuschauerplätze zur Arena, damit auch die Stimmung, die man da erzielen kann, dann die Lichttechnik in der Halle, Würfel. Also sie ist einfach auf dem aktuellen Stand, die Halle, und damit absolut konkurrenzfähig. Andere Faktoren sind, das kann man auch sagen, sind Dinge wie Erreichbarkeit, die spielen bei uns echt auch eine große Rolle. Und Weiterreisemöglichkeiten, also die Nähe zu Frankfurt in dem Fall dann tatsächlich. Und die Region ist halt auch eine Handballregion, eine ganz starke Region. Das unterschätzt man ja manchmal, wenn man das nicht so richtig weiß, von der Rhein-Neckar-Region, wie viele Menschen da eigentlich leben, wie viele Städte es da eigentlich gibt, wie viel Wirtschaft es da eigentlich gibt. Ich weiß nicht, ob das kriegt man nicht so richtig mit. Nur weil jetzt Mannheim an sich ja keine Riesenstadt ist, und da gibt's größere Städte, aber die Region ist unglaublich stark.
Also wir sind auch immer wieder, wir sind immer wieder erstaunt, von wo und von wie weit unsere Fans auch zu unseren Heimspielen reisen. Da gibt es viele Fans, die teilweise von der Schweizer Grenze zu nahezu jedem Heimspiel zu uns kommen. Klar, wir haben natürlich irgendwann auch, glaube ich, mal davon profitiert, dass ja in diesem Frankfurter Raum da natürlich, und das finde ich in erster Linie eigentlich schade, dass da halt der ein oder andere große Verein aus der Vergangenheit nicht mehr so dasteht, wie er mal da gestanden hat, egal ob Wallau-Massenheim oder Groß-Wallstadt. Da haben wir, glaube ich, als Handballregion, als Mannheimer Standort, glaube ich, auch ein bisschen von profitiert. Aber es ist tatsächlich überraschend, wo da die Fans teilweise angepilgert kommen, auch zu unseren Heimspielen und zu den Länderspielen, dann natürlich auch nochmal auf eine extreme Art und Weise. Also das wird auf jeden Fall cool im Oktober. Wie gesagt, nochmal der Hinweis an euch. Dafür gibt es bald Tickets, immer wieder schlau machen auf dhb.de, und die EM wird ja sowieso ein Kracher. Das Eröffnungsspiel wird für euch auch was ganz Besonderes, denn da geht es in ein Fußballstadion.
Ja, da wollen wir in Düsseldorf spielen und einen Weltrekord erzielen mit 50.000 Zuschauern im Stadion. Das ist ja auch durchaus eine Herausforderung, die Anzahl zu schaffen. Das Stadion bietet aber die Möglichkeit, aufgrund der doch eher engen Bauweise und auch aufgrund der kompletten geschlossenen Bauweise, man fühlt sich da fast wie in einer Halle, bietet das die Möglichkeit, dass wir da echt eine riesen Atmosphäre schaffen können und ein Riesenerlebnis für alle, die daran die daran teilnehmen wollen.
Also sehr wir uns auf dieses Riesenerlebnis freuen, sage ich dir ganz ehrlich, geben wir diesen Weltrekord natürlich nur sehr ungern ab.
Ja, das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. Und ihr könnt da ja einen First-Mover-Effekt, den First-Mover-Vorteil, ihr könnt immer noch sagen, ihr wart der First-Mover, ihr habt es auch umgebracht. Das steht euch durchaus zu. Ich war damals auch dabei in der Commerzbank Arena. Ihr habt auch das Thema Tag des Handballs damals ins Leben gerufen, den wir ja weiter nutzen auch. Also wir machen alle zwei Jahre Tag des Handballs nach dem damaligen Modell der Rhein-Neckar-Löwen. Also Hut ab. Ich kann sagen, dass die Rhein-Neckar-Löwen innovativer Verein sind. Wir haben vorher vom Thema Vielfalt gesprochen. Die Rhein-Neckar-Löwen sind auch für mich Vorzeigeklub, alles im Bereich Kommunikation und Social Media beispielsweise. Und wie man eine Marke und einen Verein so aufstellt, das finde ich auch wirklich stark, wie dort gearbeitet wird. Und eben nicht nur in den Sport investiert, sondern auch in die Themen drumherum. Das ist für Vereine nicht so einfach, für Bundesliga-Vereine, weil die im Regelfall eben einen etwas kürzeren Planungshorizont haben als beispielsweise so ein Verband. Ich sage meinen Mitarbeitern hier auch manchmal, geht mal zum Verein, arbeitet mal bei dem Bundesliga-Verein, dann wisst ihr beim Deutschen Handballbund seid ihr auf Folge 7, ja. weil dort die Arbeit echt nochmal anders ist, ja, viel kürzerer Fokus und manchmal auch eben dann steht man so stark unter Druck, auch wirtschaftlich und sportlich, dass eben viel Geld in den Sport direkt investiert werden muss und eben nicht nur nicht so stark in die Dinge, die da so drumherum noch zu tun sind, zum Beispiel in die Marke. Und da sind für mich die Rhein-Neckar-Löwen eigentlich ein Vorzeige-Club. Das finde ich richtig stark, was da passiert. Und ich weiß, dass das langfristig auch der richtige Weg ist, das wird funktionieren, das zeigen direkt in der Rhein-Neckar-Löwen, ist ja auch schon über Jahre. Ich war übrigens damals Manager beim TV Korn Westheim, da haben wir gegen Corona Östring regelmäßig gespielt mit Christian Zeitz, wahrscheinlich sogar auch davor, als ich verfolge die Rhein-Neckar-Löwen natürlich schon seit jeher.
Ja, es hat sich natürlich einiges getan. Und so gerne wir das natürlich auch hören, was du gerade gesagt hast, würden wir den Weltrekord gerne behalten wollen.
Das ist ja in Ordnung. Wir haben ihn ja auch nicht erreicht. Das ist unser Ziel.
Es ist ja der Vorteil, der ja so ein bisschen auch da ist. Ich meine, wer realistisch bei diesem Spiel damals dabei war, in der Commerzbank Arena, das muss man auch ganz klar so sehen. Das ist nichts, was man öfter machen darf, in meinen Augen. Das ist, wir haben es ja so gemacht, dass das Spielfeld ja wirklich in der Mitte aufgebaut wurde. Das bedeutet, mir kann niemand mehr erzählen, der in der letzten Reihe oben unterm Dach gesessen hat, dass der auch nur ansatzweise noch erkannt hat, was da unten für eine Sportart getrieben wird. Das waren mit Sicherheit viele Leute auch fürs Erlebnis da, was natürlich der Vorteil von so Arenen wie auch Schalke muss man da nennen, da hat ja der TBV Lemgo mal gespielt gegen den THW Kiel, ich glaube vor 30.000, dass man da ja die Spielfelder in die Ecke stellt praktisch, also dass man die in die, das werdet ihr glaube ich jetzt in Düsseldorf auch so machen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Nee, das werden wir nicht so machen. Also wir werden das Spielfeld in der Merkur-Spielarena auch in die Mitte nehmen. Ah, okay. Aber der entscheidende Unterschied zur Commerzbank-Arena ist, dass die Arena viel steiler ist. Mhm. Die ist kleiner. Ich glaube, die Commerzbank-Arena hatte ursprünglich mal eine Laufbahn, wenn mich nicht alles täuscht. Die ist später umgebaut worden und das war in der Merkur-Spielarena nicht der Fall. Dadurch ist das Ganze viel enger. Wir werden auch in die Innenräume Tribünen bauen.
Okay.
Und wir werden ziemlich umfangreich mit Videowänden arbeiten.
Spannend.
Also insofern wird das ein anderes Erlebnis sein, definitiv ein anderes Erlebnis. Also da wird nicht eine Rasenfläche sein zwischen Zuschauern und Spielfeld, sondern das wird überbaut und es gibt da wirklich richtig gute Plätze, von denen man richtig gut sehen kann.
Also das war ein Erlebnis, das ist absolut so und es ist ja auch schön, dass man dann diese Tag des Handballs-Tradition dann so ein bisschen begründen konnte. Ich finde das auch absolut richtig und cool, dass das weitergeführt wird und da gibt es niemand anderen außer dem DHB, der das machen kann. Aber das war damals schon eine Herausforderung. Die Spielbarung damals war ja EHF-Cup-Sieger amtierend gegen Champions-League-Sieger amtierend. Das waren noch andere Zeiten, HSV zu dem Zeitpunkt. Ja. Das war schon so ein
Ding. Ja, aber das Drumherum war stark, ja. Also mit den Handballturnieren auf den Rasenfeldern drumherum. Und das war ein großes Event und für die damaligen Zeit. Also ich fand es schon gut. Es war ein Erlebnis. Wie gesagt, jetzt sind da ein paar Jahre ins Land gegangen und wir haben aus solchen Dingen ja auch gelernt und daraus lernen können und versuchen jetzt das optimale Setup für das Eröffnungsspiel zu schaffen. Es ist ein Eröffnungsspiel, auch natürlich mit einer Eröffnungsfeier. Da wird noch einiges drumherum stattfinden, das den Besuch natürlich auch lohnt. Und das Feld jetzt quer einzubauen, das hatten wir zuletzt bei der Europameisterschaft im Finale in Stockholm. Da ist es dann so, dass man das halbe leere Stadion sieht, wenn man da dran vorbeischaut. Okay. Und das kann man von einigen Plätzen. Das ist für uns nicht die optimale Lösung. Am Standort Düsseldorf ist die Lösung, die wir jetzt gewählt haben, im Feld in der Mitte, Zusatztribünen und dann entsprechender Videoleinwänden und dem entsprechenden Rahmenprogramm wird das für die Zuschauer lohnenswerter Besuch sein. Natürlich wird es auch Plätze geben, die relativ weit weg sind, bei denen man dann vielleicht auch zum anderen Hilfsmittel greift.
Ja, vielleicht ist Fußballstadion doch nochmal das Stichwort für den letzten Themenpunkt. Du hast zwar gerade gesagt, klar, man sollte sich nicht immer mit anderen Sportarten vergleichen, man sollte da vielleicht nicht in so einen Konkurrenzkampf gehen. Das da würde ich auch unterschreiben, würde ich dir recht geben, wenn wir über Sportarten sprechen, wie Basketball, wie Eishockey, wo es, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gesunde Koexistenz gibt, wo es ja mittlerweile auch jetzt hier in Baden-Württemberg ja beispielsweise auch Interessengemeinschaften gibt, die sich da zusammen organisieren. Natürlich spielt aber der Fußball nochmal eine andere Rolle. Ich würde dich gerne auf ein Zitat ansprechen von Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, hat ja kürzlich beklagt, dass ARD und ZDF als öffentlich-rechtliche Sender ja mal eigentlich viel mehr über Handball und andere Sportarten hinter Fußball berichten müssten. Also der O-Ton war so ein bisschen, das ist ja eine Sportschau und keine Fußballschau. Würdest du ihm dabei pflichten?
Also grundsätzlich ist es so, dass ARD und ZDF einen öffentlich-rechtlichen Auftrag haben und den erfüllen müssen. Wenn man die Kollegen jetzt von ARD und ZDF dazu fragt, die Sportchefs der beiden Sender, dann werden die sagen, es wird viel über andere Sportarten berichtet, auch in anderen Formaten. Wir wünschen uns natürlich, dass wir noch mehr Live-Content bekommen und das möglichst auf Sendern, auf denen dann auch viele Menschen zuschauen. Ich wünsche mir das ganz besonders auch noch für den Frauensport. Da ist es ja noch weniger der Fall aktuell. Ich bin optimistisch, dass sich das entwickeln wird in den nächsten Jahren. Wie überhaupt in unserer Gesellschaft das Thema Diversität, Nachhaltigkeit Themen sind, die sich stärker entwickeln werden in den nächsten Jahren, und dann wird sich beispielsweise auch der Frauensport entwickeln müssen, und dann werden wir wirklich auch mehr Plattformen bekommen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beispielsweise. Der Fernsehmarkt in Deutschland ist ziemlich komplex. Das ist ja so ein teilstaatlicher Markt mit privaten Sendern und öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, relativ wenig Pay-TV. Das hat sich in den letzten Jahren jetzt deutlich entwickelt. Mhm. Und der bietet Chancen, die wir nutzen müssen. Und ich kann immer relativ wenig über Dritte reden, weil ich kann an meinem eigenen Produkt, ist vielleicht schlecht, an meiner eigenen Sportart ja versuchen, etwas zu ändern und sie dann attraktiver zu machen. Ich kann schwer an Dritten arbeiten. Ich würde mir insgesamt wünschen, dass der Sport eine größere Bedeutung bekommt, auch im öffentlich-rechtlichen Sendersystem. Wenn man eben nicht nur immer einfach 3% mehr Sport zeigen würde als bisher, dann würde für alle mehr übrig bleiben. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß, dass die Kollegen aus dem Sport bei ARD und ZDF ja auch in ihren Zwängen hängen. Hab da Verständnis für, aber klar, im Grundsatz wünsche ich mir das und stimme auch Frank Bohan zu.
Wir müssen natürlich schon auch festhalten, das gehört ja zur Fairness gegenüber anderen Sportarten auch dazu, dass wir im öffentlich-rechtlichen Programm noch sehr, sehr stark stattfinden, wenn man das mal mit Basketball, Volleyball, Eishockey vergleicht.
Da ist das Jammern auf hohem Niveau, was wir machen. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch das kommt ja nicht von ungefähr. Da würde ich auch ganz klar sagen, das liegt natürlich daran, dass wir unseren Job auch machen dass wir wirklich alles tun, unsere Sportart nach vorne zu bringen, dass wir internationale Veranstaltungen nach Deutschland holen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Sportarten das nicht machen. Also das ist so ist es nicht gemeint, sondern wir nutzen die Chancen, die wir haben, dann auch ganz gut. Wir schaffen Leuchtturmveranstaltungen mit den Final Four Turnieren beispielsweise. Wir waren sportlich erfolgreich und wir spüren auch sofort, wenn wir sportlich nicht so erfolgreich sind, dann sinkt auch die Nachfrage. Wir müssen dranbleiben. Das wird ein Weg. Die internationalen Veranstaltungen sind solche Erfolgsfaktoren, aber der sportliche Erfolg ist natürlich auch wichtig. Wenn ich sportlich nicht erfolgreich bin mit meinen Mannschaften, wenn ich keine Top-Spieler habe in der Liga, dann sinkt natürlich auch die Nachfrage und dann kann ich auch nicht den Anspruch haben, dass wir im Fernsehen kommen. Was wir auch echt sagen müssen, wir haben gute Schritte gemacht in der Vergangenheit, indem wir wirklich möglichst viel Content produzieren. Also alle Spiele der ersten Liga werden produziert. Das ist ein Riesenschritt nach vorne. Auch da, wenn ich zurückdenke, 10 Jahre zuvor, sind wir unglaublich große Schritte vorangekommen. Man neigt ja immer dazu, dass man gleich irgendwie 100% erreichen will und sagt, aber der Handball, der muss eigentlich noch viel weiter oben stehen, weil wir den Sport so toll finden. Aber wenn man ihn betrachtet als Betriebswirt oder als Manager, dann weiß man, dass man eben Schritt für Schritt vorangehen muss. Und wenn man Wachstum von 3, 4, 5% hat im Jahr, dann ist es gut und da braucht man einfach Zeit und auch einen langen Atem. Und wichtig ist, dass es vorangeht und das ist ja der Fall bei uns, bezogen sowohl auf die Liga, die Clubs, aber auch die Nationalmannschaft.
Bei uns bei den Löwen war es tatsächlich natürlich auch ein Mann, der uns in dieser öffentlichen Wahrnehmung sehr, 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 sehr weit gebracht hat, ohne den wir vielleicht auch nicht so viele Titel auf dem Briefpapier mittlerweile stehen hätten. Das ist Andy Schmid. Am 8. Juni ist sein letztes Spiel in der SAP Arena. Da gibt es auch im Übrigen noch Karten für, liebe Löwenfans. Nicht mehr sehr, sehr viele. Der Vorverkauf läuft richtig gut, aber trotzdem gibt es noch welche. Ich würde mich ranhalten, wenn ihr damit dabei sein wollt. Es wird auf jeden Fall ein geschichtsträchtiger Abend. Warum hat der DHB es eigentlich nie geschafft, ihm irgendwie die deutsche Staatsbürgerschaft unterzujubeln?
Ihn einzudeutschen. Ja. Ich glaube, das war, glaube ich, eine Mär, die da rumgegangen ist. Da hätten sich unsere Schweizer Freunde, die wirklich sehr gute Freunde sind und mit denen wir sehr eng verbunden sind, auch im Nationalverband, die hätten uns die Freundschaft für immer aufgekündigt, wenn wir das überhaupt versucht hätten. Andy Schmid ist wirklich ein sehr, sehr toller Spieler, ein Riesengewinn gewesen, auch für unsere Liga, ohne dass er in unserer Nationalmannschaft spielt. Lieblingsspieler meines Sohns. Ich habe auch sogar ein Andy Schmid-Trikot der Rhein-Neckar-Löwen zu Hause liegen. Also zwar jetzt schon rausgewachsen, aber das Trikot gibt es noch. Also der war unglaublich wertvoll für unsere Liga und ich hoffe, dass wir noch mehr solche Spieler in der Liga haben.
Es ist ziemlich unrealistisch für uns alle irgendwie, dass er nur noch ein einziges Spiel für uns macht. Das ist eine Situation, an die werden wir uns noch gewöhnen müssen. Aber wir haben ja noch 4 Wochen Zeit, grob, bis es soweit ist. 4 Wochen lang ist jetzt kein Heimspiel. Wir freuen uns auf eine Art drauf und hoffe, ihr Fans tut das auch. Andy Schmid wird, da nehme ich nicht zu viel vorweg, nicht nur einen würdigen Abschied, sondern es wird ein riesiger, bombastischer Abschied werden, den Andy Schmid sich sicherlich auch verdient hat. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst in unserem Löwenfunk. Das war Folge, 57? Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ja, es hat Spaß gemacht. Viel Erfolg für den Rest der Saison und für alle weiteren Löwenfunks.
Wunderbar. Vielen Dank, Marc Schober. Und an euch natürlich wie immer, folgt uns auf allen Kanälen, vor allen Dingen auf den Podcast-Kanälen. Da bekommt ihr nämlich immer auch einen Hinweis darauf, wann die nächste Folge erscheint. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.